urfunk.de. Schwerpunkt: Themen, Talks und Reportagen.
Der CeBIT 2016 Podcast.
Mit Rainer Böttchers aus den heiligen Messehallen der CeBIT in Hannover. Ich grüße euch. Kaum jemand weiß noch, dass Computer- und Datenverarbeitung vor 30 Jahren Teil der Hannover Messe waren. Bis dann dieses Thema IT einen so großen Raum einnahm, dass man es aus der Hannover Messe weitgehend ausgliederte und eine eigene Messe ins Leben rief. Das war 1986 zum ersten Mal der Fall. Seitdem gibt es die CeBIT, seitdem pilgere auch ich in fast jedem Jahr hierher. Doch die CeBIT hat sich über die Jahre verändert. Ihr etwas angestaubtes Image stammt aus der Vergangenheit, als noch Hardware und ein bisschen Software die Stände füllten. Diese Zeiten sind lange vorbei. Richtige Computer sind eine Rarität auf den fast 500.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche geworden. Das Stichwort, das Motto der CeBIT, ist seit einigen Jahren der Begriff Deconomy, ein Kunstwort aus Digital und Economy. Das geht einher mit der zunehmenden Digitalisierung der gesamten Wirtschaft. Aber nicht nur die Industrie ist betroffen vom Einzug des Digitalen, sondern nun auch zunehmend die öffentliche Verwaltung, der Handel, die Medizin, selbst die Landwirtschaft. Digitalitis überall. Und so hat sich die CeBIT schon lange Trends und Technologien verschrieben. Keine Hardware mehr aus Metall und Kunststoff, die man so einfach anfassen könnte. Stattdessen stehen schon lange Basistechnologien und intelligente Technik im Vordergrund. Daran hat sich die CeBIT zum Glück angepasst. Mein Kollege Tim Kuchenbecker hat darüber mit CeBIT-Chef Oliver Frese gesprochen.
Zu sagen, dass mit der CeBIT 2016 die digitale Transformation hat begonnen. Tim Kuchenbecker, Redaktion, Hannover.
Eins hat sich bei der CeBIT nicht verändert. Noch immer ist sie dem Fachpublikum vorbehalten. Hier geht es nämlich um professionelle Informationstechnik. In diesem Sinne könnte man als Normalverbraucher die CeBIT gerne abhaken. Wir haben ja zu Hause kein Rechenzentrum im Keller und das Thema Big Data gilt bei uns höchstens für unsere Sammlung an digitalen Fotos oder MP3-Songs. Konsumartikel wie Smartphones, PCs oder Notebooks spielen ja höchstens am Rande eine Rolle als ganz kleiner Teil des Geschäftes. Aber was hier in Hannover die Themen sind, das kommt auch irgendwann und irgendwie auf uns Privatleute zu. Was hier heute noch Zukunft ist, kann morgen alltäglich sein. Smartphones waren ja auch mal Zukunftsmusik, heute sind sie Alltagsware. Cloud-Dienste waren mal Hochtechnologie, heute legen auch viele Privatleute ihre Daten auf Servern bei Dropbox, Microsoft oder Amazon ab. Und deshalb lohnt es sich doch mal zu hören, worüber die Experten hier heute nachdenken, was die Technologien von morgen sind. Wollte man sich aber nun alles ansehen, was hier in Hannover so an Themen geboten wird, müsste man sich schon Tage Zeit nehmen. Darum begrenzen wir uns auf Highlights, was so gerade die Hypes der Messe sind. Eins ist sicher Hauptthema, das uns schon heute in unserem Alltag begleitet, ob wir wollen oder nicht. Wenn es nach den Machern dieser Technik geht, wird sie in nicht ferner Zeit überall sein, allgegenwärtig zu unserem Nutzen und manchmal so gar nicht zu unserem Nutzen. Die Rede ist vom Internet of Things, dem Internet der Dinge. Davon, dass Computer nicht mehr nur als Tablets oder Smartphones in unseren Taschen stecken, sondern Computer auch winzig klein in den Autos werkeln, in unseren Haushaltsgeräten, dass sie Teil unserer Häuser und Städte werden. Selbst Spielzeug wie die Barbie bleiben nicht verschont. Aber die bloße Anwesenheit der Computer ist nur ein Teil der Geschichte. Entscheidend ist, dass diese Mikrocomputer miteinander reden, Informationen austauschen, Daten sammeln und auswerten. Menschen reden mit Maschinen und die Maschinen reden miteinander über ein Internet oder das Internet der Dinge. Mikrocomputer haben wir eigentlich schon seit langer Zeit. Die stecken schon lange in unseren Autos als Bordcomputer, in unseren Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen und steuern die Waschprogramme. Und an vielen, vielen anderen Stellen sitzen überall kleine Computer. Das heißt, kleine Computer, das Thema ist nicht neu. Was macht aber nun aus diesen vielen einzelnen kleinen Computern das Internet der Dinge? Und ich stehe ja auf dem Stand des Heise Verlags mit Herrn Kuri. Herr Kuri, was ist das denn jetzt eigentlich gerade, das Internet der Dinge?
Nun, man muss sich das so vorstellen, es gibt ja jetzt nicht nur Computer und Smartphones und vielleicht dann auch einzelne Geräte wie Autos oder so, die mit, auch schon mit Computern ausgestattet sind, sondern es gibt Milliarden von Geräten, in die man Computer einbauen kann, in die man einen Netzwerkanschluss einbauen kann und die eigentlich selbstständig miteinander kommunizieren können. Das Internet der Dinge ist nichts anderes, dass die Dinge, die Geräte, die wir täglich benutzen, selbstständig miteinander kommunizieren, Informationen austauschen und dann wiederum unter Umständen Aktionen auslösen, die uns wieder den Alltag erleichtern sollen.
Wenn ich mich erinnere, hat das ja so ein bisschen so die Herkunft aus der Industrie 4.0. Ich glaube, da hat das angefangen. Das heißt, der eigentliche Anstoß für dieses Internet der Dinge kam mehr aus der Industrie.
Richtig, ja. Industrie 4.0 bedeutet letztlich, dass die Maschinen sich selbst miteinander verständigen und mit den Werkstücken, sodass praktisch das Werkstück der Maschine sagt, ich möchte zu dem und dem Gerät werden, bearbeite mich auf diese Art und die dann wieder die anderen Maschinen in der Produktionsstraße Bescheid sagen, was noch alles zu tun ist. Das heißt auch da, die Dinge unterhalten sich miteinander, um das Endergebnis zu produzieren. Das dehnt man im Prinzip aus auf den Alltag des normalen Bürgers, des normalen Users, sodass da auch die Geräte, die ich benutze, im Prinzip versuchen, schon das zu antizipieren, was ich machen will und mir im Prinzip schon einen Schritt voraus zu sein.
So, nun schwappt diese Thematik auch in den Privatbereich rüber. Was sind denn so typische Teile im privaten Bereich des Internets der Dinge?
Das Erste, was einem natürlich einfällt, ist die Haustechnik. Wenn die Geräte zu Hause, wenn die Temperatursensoren, wenn die Rauchmelder, wenn die Küchenmaschinen sich miteinander unterhalten können und zum Beispiel auch mit meinem Smartphone. Das Smartphone weiß, ich gehe jetzt nach Hause, dann kann das Smartphone schon der Heizung zu Hause Bescheid sagen, der Kuri, der kommt jetzt in Viertelstunde nach Hause, hat es gerne 20 Grad warm, heiz schon mal vor. Ich muss da nichts mehr unternehmen. Das machen die Geräte alles unter sich selbst aus, weil sie meine Verhaltensweisen durch die ständige Nutzung kennen und sich dann untereinander unterhalten, was denn zu tun ist. Anderes Beispiel sind natürlich autonome und vernetzte Autos, die in absehbarer Zukunft bei uns auf den Straßen rollen werden, will sich auch selbstständig unterhalten. Wo sind Staus, wo muss ich besonders aufpassen, wo ist zum Beispiel auch schlechtes Wetter, wo ist vielleicht die Straße vereist, um praktisch mir Tätigkeiten abzunehmen.
Das heißt, ein Schlüssel in diesem gesamten Internet der Dinge ist auch eine gewisse Lernfähigkeit.
Das ist eine Lernfähigkeit. Das sind Informationen, die die Geräte über den Benutzer sammeln und mit anderen Geräten austauschen und daraus dann tatsächlich lernen, was sie denn in Zukunft zu tun haben.
Wo Sie jetzt gerade dieses Stichwort Smartphone nannten, das ist ja auch so eine leichte Problemstellung, die wir heute haben. Entweder ich habe ein iPhone oder ich habe ein Android-Gerät. Und wenn ich die App für das eine habe, muss ich das nicht unbedingt für die andere haben. Gibt es da eben auch in diesem Gesamtrahmen sowas wie Standardisierungsbemühungen?
Es gibt, was das Internet der Dinge oder intelligente Umgebungen, wie man es vielleicht für den User auch nennen könnte, angeht, sehr starke Standardisierungsbemühungen. Es ist nicht so, dass das Internet der Dinge funktionieren würde, wenn jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen würde. Das würde in dem Bereich, wenn es um tatsächlich Milliarden oder Billionen von Geräten geht, die miteinander reden sollen, nicht funktionieren, wenn da jeder ein eigenes Protokoll fahren würde, einen eigenen Standard machen würde. Das geht nur durch eine industrieweite Standardisierung.
So, und das führt also dann eben zu diesem Stichwort Smart Home, dass ich also ein vernetztes, ein lernfähiges, ein intelligentes Heim habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben den weiteren Schritt zur Smart City, wo diese gesamte Infrastruktur für eine Stadt entsteht, wo gemessen wird, wo sind welche Fahrzeuge, wo leite ich um und so weiter und so fort. Eine Voraussetzung dabei ist aber immer die mobile Kommunikation. Das heißt, ich bin letzten Endes immer auf ein WLAN angewiesen, über das kommuniziert wird. Oder gibt es da Alternativen?
Über das WLAN ist natürlich im Moment die einfachste Möglichkeit. Aber wenn man sich heute anguckt, wie weit LTE schon die Datenkommunikation getrieben wird, dann kann man sich vorstellen, dass die nächste Stufe, die im Moment unter dem Stichwort 5G entwickelt wird, die noch stärker weitere Bandbreite bringen soll in die Mobilkommunikation und auch Echtzeitfähigkeiten. Das garantiert ist, wenn eine Aktion stattfinden soll, sind auch die Daten da, die dazu notwendig sind. Dann kann man sich vorstellen, dass WLAN da gar nicht mehr unbedingt erforderlich ist. Das heißt, die flächendeckende Abdeckung mit Mobilfunkstandards, die ist natürlich eine Voraussetzung, um sowas zu ermöglichen.
So, das heißt, wir werden mit der Entwicklung von neuen Mobilfunkstandards, ich habe gesehen, mittlerweile kann man sogar Video über Internet, über WLAN und Mobilverbindungen zusammennehmen, wird das also sicherlich eine ganz spannende Zeit. Herr Kuri, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.